Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Und nicht nur einer weiteren Folge, sondern auch einem weiteren Themenmonat. Diesmal unterstützt von Amgen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und wir haben einen etwas besonderen Themenmonat. Wir sprechen heute nämlich nicht mit einem Ophthalmologen wie sonst, sondern mal mit einem waschechten Neurologen. Und zwar nicht irgendeinem, sondern Herrn Professor Albrecht. Er ist Chefarzt der Neurologie des Maria-Hilf-Krankenhauses in Mönchengladbach, darüber hinaus noch Leiter der Arbeitsgruppe für transnationale Neurodegeneration und Neuroprotektion an der Uni Düsseldorf und darüber hinaus noch Sprecher der Arbeitsgruppe für Neuro-Ophthalmologie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Und da wird es dann schon so ein bisschen wärmer, wie genau Sie in einen ophthalmologischen Podcast reinkommen. Herzlich willkommen.
Danke, ist mir eine Ehre, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gern. Ich weiß nicht, wollen Sie ein bisschen erzählen, wie Sie hier reingeraten sind?
Ja, also mit den Augen befasse ich mich tatsächlich schon ziemlich lange. Sogar auch schon vor meiner neurologischen Zeit im Studium habe ich eine Promotionsarbeit damals zum Retinoblastom in der Humangenetik in Essen gemacht. Und hatte sogar auch eine Zeit lang überlegt, ob ich Augenarzt werden soll, bin dann aber doch so gefangen worden von der Neurologie, die mich mit ihren ganzen diagnostischen und dann zunehmend auch therapeutischen Möglichkeiten begeistert hat. Und da bin ich der Augenheilkunde abtrünnig geworden und habe mich, als ich 2005 in Düsseldorf angefangen habe, sehr mit so Zellkulturforschung und neuropharmakologischen Ansätzen und Untersuchungen beschäftigt, wie man Neurone vor dem Zelltod retten kann. Und dann aber auch relativ schnell schon Ende 2005, Anfang 2006 haben wir die ersten Studien zur retinalen Veränderung bei Multipler Sklerose mit dem OCT durchgeführt. Damals hatten wir uns noch ein Time Domain Stratos OCT-Gerät von der Firma Zeiss ausgeliehen und in den zwei Monaten, die wir das da umsonst ausleihen konnten, einfach habe ich alle MS-Patienten, die wir da in der Uni Düsseldorf zur Verfügung hatte, gemessen und damals schon festgestellt, dass es bei der Multiplen Sklerose auch in Augen ohne Optikus Neuritis zu chronischer Neurodegeneration kommt, die wir in der peripapillären retinalen Nervenfaserschicht messen können als Maß für puren axonalen Schaden und dass das auch mit dem Behinderungsstatus der Patienten korreliert.
Und das ist eigentlich schon die perfekte Einleitung für das Thema des Papers, das wir uns heute anschauen. Wir schauen uns ein Paper an, an dem Sie nicht ganz unbeteiligt waren. Sie stehen als Setzautor mit drauf. Erstautorin ist Frau Julia Krämer. Und wir gucken uns ein Paper an zum OCT in der Beurteilung der Voraussagekraft der Degeneration von progressiven und wiederkehrenden multiplen Sklerose-Patienten.
Genau, letztendlich also geht es darum, ob eine Retina-Messung uns Hinweise darüber geben kann, wie der weitere Verlauf bei MS-Patienten ist. Und diese langsame, schleichende Neurodegeneration, unabhängig von der Sehnerventzündung, die ich eingangs erwähnte, das wurde immer besser untersucht. Und da gab es auch eine große Studie in The Lancet Neurology von Elena Hernandez Martinez de la Piscina aus Barcelona, wo auch wir und andere Zentren mitgewirkt haben, die gezeigt hat, dass Patienten, die zu einer Baseline-Messung in Augen ohne stattgehabte Optikusneuritis eine besonders dünne peripapilläre retinale Nervenfaserschichtdicke haben, dass die ein höheres Risiko haben für Behinderungsprogression in den zwei Jahren danach. Und das wurde auch in anderen Studien noch bestätigt und wenn man diese retinalen Messungen auch noch mit anderen prognostisch relevanten Faktoren, wie zum Beispiel dem Neurofilament Light, was man im Serum messen kann, kombiniert, dann ist die prognostische Vorhersagekraft sogar noch besser. Was aber noch nicht so gut bekannt war, wie es bei den progredienten Verläufen der Multiplen Sklerose, wie das sich bei denen verhält. Und das war Thema von diesem Paper. Und da haben wir wirklich eine sehr große Kohorte von 125 Patienten mit primär chronisch progredienter multipler Sklerose rekrutiert. Und das, diese Krankheitsentität ist deutlich seltener als die schubförmig remittierende MS. Und auch 87 Patienten mit sekundär chronisch progredienter MS. Das sind also welche, wo es schlechter wird, unabhängig von Schüben. Und geschaut, wie sich da die retinalen Schichtdicken verhalten und wie sich die longitudinal verändern und wie das mit dem klinischen Verlauf der Erkrankung bei den Patienten, wie das damit zusammenhängt.
Man hat ja von 2009 bis 2020 rekrutiert und sich die Patienten angeschaut, wobei natürlich auch dann nicht gleich viele Messungen für jeden Patienten entfallen sind. Und was mir ganz gut gefallen hat, ist, dass die OCTs, die Sie sich angeschaut haben, einem bestimmten Qualitätskriterium entsprechen mussten. Dass man jetzt nicht einfach sagt, okay, die Papille ist halt unscharf, herzlichen Glückwunsch, weil die Messung war nicht gut, sondern da kamen die Oscar-IB-Kriterien ins Spiel. Vielleicht hat das der ein oder andere Augenarzt schon mal gehört. Man guckt, ob die Messung überhaupt gut genug für eine Studie ist. Und sie haben auch davor geschaut, dass keine andere ophthalmologische Diagnose, die damit korrelieren könnte, vorliegt. Das gefällt mir ganz gut, weil wenn wir an RNFL-Defekte denken, denken wir auch ganz gerne in erster Linie an das Glaukom. Und wenn wir dann keinen erhöhten Augeninnendruck haben, denken wir ganz gerne ans Normaldruckglaukom. Und die haben ja auch RNFL-Defekte. Außerdem gibt es ja auch RNFL-Defekte bei Demenz. Und ja, da wäre jetzt so ein bisschen meine Frage, wie man da differenzialdiagnostisch rangeht, ob man das hier gemacht hat.
Ja, das ist total wichtig. Und gerade diese Oscar-IB-Kriterien, die Sie genannt haben, da ist auch eine Liste von retinalen Confoundern drin, die man also ausschließen sollte, wenn man die Schichtdicken bei der multiplen Sklerose ausmisst. Und natürlich sind die vom Alter unterschiedlich. MS-Patienten sind häufig jünger. Die schubförmigen MS-Patienten waren im Schnitt 34 Jahre alt hier in dieser Studie. Die mit den schleichenden Verlaufsformen dann auch schon älter. Und da sind natürlich schon auch ophthalmologische Komorbiditäten relevant. Neben den von Ihnen genannten auch zum Beispiel starke Myopie. Und Patienten wurden auch alle ophthalmologisch untersucht, um eben Glaukom und dergleichen auszuschließen. Und wir haben auch alle Scans, die Auffälligkeiten in der OCT gezeigt haben über Atrophie hinaus, also wenn Patienten Drusen hatten beispielsweise oder retinale Läsionen, dann wurden die auch ausgeschlossen. Oder epiretinale Membranen, die die Messung verfälschen können, sind da auch ausgeschlossen worden.
Heißt jetzt natürlich auch im Umkehrschluss, ab wann soll ich dann an eine MS denken, wenn ich einen Patienten mit RNFL-Defekten habe?
Also bei diesem Paper ging es jetzt um die prognostische Aussagekraft von retinaler Degeneration. Und da haben wir zunächst einmal in der Querschnittsuntersuchung gesehen, dass sowohl die retinale Nervenfaserschicht, also die Axone des Sehnerven, die wir einerseits im peripapillären Ringscan, aber auch im Volumenscan über die Makula gemessen haben, und die in der Makula gemessene Ganglienzell- und innere Plexiformenschicht, die wir gerne zusammen messen, dass die bei allen MS-Subgruppen dünner ist als bei den Kontrollen und dort auch mit dem klinischen Behinderungsscore, dem EDSS, korreliert und dass sie auch bei allen Gruppen longitudinal über die Zeit dünner wird. Wenn man jetzt den Verlauf der Patienten anschaut, dann konnte man sehen, dass zum Beispiel die retinale Atrophie in der makulären retinalen Nervenfaserschichtdicke bei der primär progredienten MS mit Behinderungsprogression im EDSS in den nächsten Jahren korreliert hat. Oder eben die Atrophie der Ganglienzellschicht und inneren Plexiformschicht und auch der makulären retinalen Nervenfaserschicht bei den schubförmigen Verlaufsformen mit MRT und auch bei der primär progredienten MS mit MRT-Aktivität assoziiert war signifikant. Und bei den schubförmigen MS-Patienten auch mit Schüben.
Das ist ja ein Ding. Das heißt, das konnte man daran schon ablesen. Würde man jetzt aufgrund von einem OCT vielleicht auch so einer Verlaufsbeurteilung die Therapie bei dem Patienten intensivieren, um sowas zu vermeiden?
Ja, das ist eine wichtige Frage, die wir auch versucht haben in dem Paper zu beantworten. Und die Antwort ist, dass eine Querschnittsmessung, also eine Baseline-Messung in Augen ohne stattgehabte Optikusneuritis letztendlich ein Maß dafür gibt, wie viel Atrophie in den Jahren davor stattgefunden hat bei den Patienten. Und diese Atrophie kann man auch im Gehirn messen, beispielsweise mit volumetrischen MRT-Untersuchungen. Und da korreliert sie mit dem Schweregrad und mit dem ungünstigen Verlauf der Erkrankung. Und das Gleiche gilt auch für die Netzhaut. Wenn wir also eine hohe Rate von Atrophie oder eine starke Atrophie im Querschnitt bei einem Patienten messen, ist das ein prognostisch ungünstiger Faktor. Ähnlich wie andere Faktoren, die wir bei der Therapieentscheidung der multiplen Sklerose berücksichtigen. Wie zum Beispiel, wenn Patienten schlecht auf Cortison ansprechen oder schwere motorische Einschränkungen haben bei ihren Schüben oder die Läsionen im Rückenmark lokalisiert sind, sind das alles ungünstige Faktoren. Und wir würden jetzt eine prominente Atrophie von der peripapillären retinalen Nervenfaserschicht oder der ganglienzellinneren Plexiformenschicht, wenn wir das zum Baseline-Zeitpunkt sehen, würden wir das als Zünglein an der Waage für einen ungünstigen Verlauf sehen und vielleicht dann auch das bei der Therapieentscheidung mit berücksichtigen. Weil wir halt eine Vielzahl von verschiedenen MS-Medikamenten haben, die unterschiedlich gut wirken und uns oft fragen, welcher Patient muss jetzt welche Therapie bekommen.
Ist natürlich auch dann immer Thema, wie gut die Aufnahme ist und ob man das so werten kann. Das hatten Sie mal gesagt. Noch eine Frage dazu. Die visuell evozierten Potenziale werden ja auch immer noch mitgemessen. Bei den Patienten, denken Sie, das kann man sich dann in Zukunft sparen?
Ist mal die Frage, wofür ich die Messung machen will. Ne? Wenn ich jetzt beispielsweise in einer Studie untersuchen möchte, ob es zu einer Remyelinisierung kommt, also ob der, ob das Myelin sich regeneriert, da gibt es ja auch Therapieansätze, die remyelinisierend wirken sollen, dann sind VEPs einer der sensitivsten Marker eben, um eine Verbesserung der Myelinisierung der Leitungsfähigkeit zu messen, objektiv. Wäre das OCT einen axonalen Schaden abbildet, insofern ergänzen die beiden sich ganz gut. Und vielleicht könnte man dann jetzt auch nochmal auf ein anderes Thema eingehen, nämlich auf die Diagnosestellung der MS.
Ja, sehr gern, ja, genau. Und damit auf das, was wir vorhin so angesprochen hatten.
Genau, weil nämlich die, wir haben jetzt im letzten Jahr 2024 haben sich die internationalen MS-Experten dazu entschieden, neue Diagnosekriterien für die MS aufzustellen. Und bei der MS muss man ja, um die Diagnose zu sichern, einerseits beweisen, dass die Erkrankung zeitlich disseminiert ist, also dass es nicht nur eine einmalige Erkrankung ist, sondern chronisch auftritt. Mhm. Und genauso wichtig, auch die örtliche Dissemination beweisen. Und für die örtliche Dissemination gibt es verschiedene Regionen im zentralen Nervensystem, wo wir Läsionen im MRT nachweisen können, also spinal, periventrikulär, juxtakortikal oder kortikal und infratentoriell. Und eben jetzt ganz neu ist auch der Sehnerv für diese als weitere fünfte Topologie dazugekommen. Und wir können jetzt also, wenn wir nachweisen, dass ein Auge eine Optikusneuritis hatte, das auch für die Diagnose der MS hinzuziehen. Man muss ja für diese örtliche Dissemination muss man zwei Lokalisationen haben, wo sich die Krankheit manifestiert. Und da kann der Sehnerv jetzt dazugenommen werden. Und es ist noch nicht so ganz hundertprozentig klar etabliert, wie man das so in der klinischen Routine genau macht. Wir haben eine sehr gute, breite Datenlage aus OCT-Forschungszentren, die gezeigt haben, dass wenn man einen signifikanten Dickenunterschied zwischen den beiden Augen sieht, dass das ein Hinweis ist auf eine stattgehabte Optikusneuritis des dann dünneren Auges. mit Cutoffs von 6 Mikrometern für die peripapilläre retinale Nervenfaserschicht und 4 Mikrometern für den Komplex aus Ganglienzellschicht und innerer plexiformer Schicht.
Das ist ja wirklich ganz schön wenig. Da muss man schon wirklich eine gute Messung haben, damit man das sehen kann.
Auf jeden Fall. Und das ist so ein bisschen das, wo man, glaube ich, auch Vorsicht walten lassen muss. Weil es gibt auch Studien, die ganz klar zeigen, dass wenn diese gerade genannten OSCAR-IB-Qualitätskontrollkriterien, die Sie gerade genannt haben, wenn die nicht erfüllt sind, und das kann zum Beispiel sein, dass wir einfach den OCT-Strahl nicht genau durch die Mitte der Pupille geführt haben oder dass der Scan nicht optimal ausgeleuchtet ist oder dass
Hornhaut dem Cut. Ja.
Genau. Oder zum Beispiel es eine epiretinale Membran gibt, die uns die RNFL-Messung verfälscht, dann haben sie sofort eine falsche Messung und dann funktionieren diese Cutoffs nicht. Dazu muss man sagen, dass diese Datenlage kommt aus OCT-Forschungszentren, wo Spezialisten, meistens Optometristen, den ganzen Tag nichts anderes machen als quantitative OCT-Forschung und da diese Schichtdicken ausmessen. Alles mit den Cutting-Edge Spectral Domain OCT-Geräten. Das ist in der ophthalmologischen und noch mehr neurologischen Routine durchaus unterschiedlich, was da für Geräte und auch was für Erfahrung mit solcher so einer Forschung vorliegt. Und deshalb kann man wahrscheinlich nicht einfach nur anhand eines einzelnen Inter-Eye-Difference von 5 Mikrometern sagen, oh, das ist jetzt hier eine stattgehabte Optikusneuritis, selbst wenn der Patient nie Symptome hatte, und sagen, damit diagnostizieren wir jetzt MS, wenn da noch ein zusätzlicher Fleck irgendwo im periventrikulären Marklager vorliegt.
Das heißt, da herrscht noch so ein bisschen Uneinigkeit, wie genau man es machen kann.
Ja,
und das wird uns Augenärzte auch noch betreffen.
Ich denke schon. Also deshalb bin ich mit einem Kollegen Ahmed Tusi aus London auch dabei, dass wir einen internationalen Delphi-Konsens-Finding-Prozess machen, wo wir zusammen mit 50 neuro-ophthalmologischen Experten, und das sind Ophthalmologen und Neurologen und Grundlagenwissenschaftler, uns überlegen, wie man multimodal, am besten in der klinischen Routine, auch außerhalb von so OCT-Schwerpunktzentren, am besten Sehnervbeteiligung bei dem diagnostischen Workup für MS diagnostizieren kann. Und da haben wir erste Umfragen schon gemacht und es kommt letztendlich raus, dass man sich deutlich sicherer fühlt, wenn mehrere Messungen und Befunde in die gleiche Richtung weisen. Ne? Wenn ich also im OCT vielleicht auf dem einen Auge eine signifikant dünnere Schichtdicke habe und gleichzeitig ist das VEP latenzverzögert auf dem Auge und oder ich habe auch vielleicht einen reduzierten Niedrigkontrastvisus auf dem Auge oder sogar vielleicht einen Unterschied im Vollkontrastvisus, dann glaube ich das wesentlich mehr, als wenn einfach nur, sagen wir mal, das VEP 1-2 Millisekunden zu langsam ist auf dem einen Auge oder ich isoliert eine Cut-Off-Violation in einer der retinalen Schichtdicken habe.
Das ist ja aber wichtig, das alles mal zu wissen und zumindest gehört zu haben, weil wenn das kommt und so wie das klingt, wird das ja kommen, es ist ja schon zum Teil da, es geht nur noch darum, das so ein bisschen zu spezifizieren, dann ist es ja auch sicherlich was dann gerne mal ein Konsil in die Augenheilkunde
gibt. Auf jeden Fall. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ganz, ganz wichtiger Punkt, das, was jetzt schon in diesem Delphi-Prozess als Hauptfinding rausgekommen ist, dass man diese ganzen Cut-Offs und diese ganzen Untersuchungen im VEP und OCT und diesen ganzen Workup nicht machen kann, ohne eine adäquate ophthalmologische Untersuchung.
Okay, ja.
Das bedeutet viele Konsile, ja.
Und mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit, wie schön.
Und ich glaube, dass diese Konsile auch, da muss sich dann auch derjenige, der dann vielleicht eine OCT in dieser Fragestellung macht, auch mal diese OSCAR-IB-Kriterien angucken.
Ja.
Und auch die differenzialdiagnostisch relevanten Erkrankungen, die kennt natürlich der Augenarzt. Aber es reicht definitiv nicht,
vielleicht auch
dass
noch ein Gesichtsfeld sonst.
Genau, richtig. Und es reicht definitiv nicht, dass der niedergelassene Neurologe irgendwo ein OCT machen lässt und selber da auf diese Dicke dicke Werte drauf guckt und dann sagt, oh, da habe ich hier subklinische Optikusneritis gefunden.
Ja, wichtiger Hinweis, zumal das ja auch wahrscheinlich kommen wird, dass es mehr ambulant verfügbar ist und ist ja auch an sich erstmal nicht verkehrt, aber immer mit Vorsicht zu genießen, ja, gerade je genauer die Messungen dann sein müssen. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Albrecht. Da war richtig viel drin in der ersten Folge. Ich freue mich auf die weiteren Folgen. Danke, dass Sie uns durch das Thema durchgeführt haben. In der nächsten Folge geht es auch nochmal um das OCT im Zusammenhang mit der idiopathischen intrakraniellen Hypertension. Ich danke Ihnen auf jeden Fall schon mal fürs Erklären und danke MG nochmal fürs Sponsoring und danke auch Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie dabei waren und wünsche Ihnen eine wunderbare Woche.
Ja, ganz vielen Dank auch von meiner Seite nochmal. Bis nächste Woche.
Ja, sehr gern. Tschüss.
Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.